Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zum Focus Europa Magazin vom Donnerstag, dem 19. Juni 2014. Am Mikrofon heute ist Valeria. Der Rechtsweg ist abgeschlossen, behauptete der deutsche Bundespräsident Gauck dieses Jahr bei seinem Griechenlandbesuch. Immer wieder gibt sich der deutsche Staat sicher, keine Entschädigungen mehr zahlen zu müssen für Verbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg. Radio Dreieckland hat Martin Klingner vom Arbeitskreis Gistomo über den aktuellen Stand der Gerichtsverhandlung im Fall des Massakers vom Gistomo interviewt. Am 28. Juni vor 45 Jahren in einer Bar an der Christopher Street in New York haben Homosexuellen gegen die Schikane der Polizei zum ersten Mal rebelliert. Ein Jahr später, um den Aufstand zu gedenken, wurde die Bewegung Christopher Street Day gegründet. Seitdem wird Christopher Street Day, kurz CSD, überall auf der Welt gefeiert. Ob mit Paraden, Demos oder Partys, wird das Recht auf Respekt gefordert. Radio Dreieckland gibt einen kleinen Überblick in einigen der aktuellen Veranstaltungen. Zunächst jedoch die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Dies sind die Focus Europa Nachrichten von heute, dem 19. Juni 2014, in der Ausgabe von 12.30 Uhr.
Es lebe der König, Krönung von Felipe dem VI. Von Burgund. Die Zeremonie heute Mittag in Madrid wird von tausenden Polizistinnen und Polizisten sowie Sicherheitskräften geschützt. Nachdem Felipe seinen Diskurs auf Galizisch, Baskisch und Katalan beendet hatte, gab es draußen eine Militärparade. Rufe wie Viva España und Viva el Rey waren zu hören. Hubschrauber filmten das Ganze aus der Luft. Der Rolls-Royce, in dem Felipe winkend über die Gran Via gefahren wurde, hatte Franco 1948 erstanden. Felipes Vater Juan Carlos wurde 1975, zwei Tage vor Francos Tod, gekrönt. Besonders viel Publikum ist zur heutigen Veranstaltung nicht gekommen. Die Tageszeitung El Diario schreibt von lediglich einer Reihe Leute, weniger als beim weihnachtlichen Einkaufsbummel. Offensichtlich hat die königliche Familie nach den riesigen Protesten der vergangenen Woche an Popularität eingebüßt. Derzeit warten die Leute vor dem königlichen Palast auf den Gruß vom Balkon. Die republikanische rot-gelb-violette Flagge sowie Versammlungen wurden im Voraus vom obersten Gerichtshof verboten. Und doch haben es sich einige Nachbarinnen und Nachbarn in der Gran Via nicht nehmen lassen und Transparente an ihre Fassade mit der Forderung nach einer Volksabstimmung gehängt. Der Polizei ist es erlaubt, Häuser auf Verdacht hin zu betreten und die Bewohnerinnen und Bewohner nach dem Antiterrorgesetz zu behandeln. Es gab mindestens eine Person, deren Personalien von der Obrigkeit auf der Straße festgestellt wurden, weil sie kritische Fragen an Passantinnen richtete. Andere Leute wurden willkürlich kontrolliert. Es gab bisher etwa ein Dutzend Verhaftungen ohne jeden Grund, twittern die Betroffenen. Sie sprechen von spürbarer Repression.
Norwegen, Schnorren verboten. Der norwegische Justizminister Anundsen von der rechtspopulistischen Fortschrittspartei sieht einen Zusammenhang zwischen Bettelei und Kriminalität. Deshalb soll landesweit ab 2015 ein Bettelverbot auf öffentlichen Plätzen gelten, so will es die Regierungskoalition von Rechtspopulisten und Rechtskonservativen. Das Parlament in Oslo legte vergangenen Montag einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor. Die Kommunen können bereits ab diesem Sommer das Betteln untersagen. Bei Verstößen drohen Geldbußen und bis zu 3 Monate Gefängnis. Die linke Opposition verglich die Initiative mit dem Einwanderungsverbot für Jüdinnen und Juden vor 200 Jahren. Nur würde dieser Vorschlag vor allem Sinti und Roma treffen, so die Kritik. Zur Verringerung der Kriminalität trage das Gesetz sicher nicht bei, denn mit einem Bettelverbot würden die Menschen gezwungen sein, straffällig zu werden, sagte eine Drogenberatungsstelle im Fernsehen. Auch in der katalanischen Gemeinde Tarragona werden derzeit ähnliche rechtspopulistische Töne angeschlagen. Die konservative PP fordert eine Zählung von BettlerInnen, um diese aus der Stadt zu verstoßen, mit der Begründung, die Mehrheit gehöre mafiösen Organisationen an.
Twittern für das transatlantische Freihandelsabkommen. Zitat: Du bist für TTIP und ärgerst dich über negative Berichterstattung. Sende uns deine Idee und wir unterstützen dich. Zitat Ende. Mit diesem Tweet wollten Diplomaten der US-Botschaft in Berlin letzten Freitag nach eigenen Angaben eine öffentliche Debatte jenseits des berühmten Chlorhuhns anstoßen und versprachen finanzielle Zuwendungen von 5.000 bis 20.000 US-Dollar für Pro-TTIP-Kampagnen von gemeinnützigen und Nichtregierungsorganisationen sowie akademischen Institutionen. Allerdings waren die Antworten im Folgenden überwiegend negativ, erklärte US-Diplomat Peter Clausen in Berlin. Gegnerinnen und Gegner konterten, der US-Regierung fehle es wohl an innovativen Ideen, dass sie auf solche Propagandamaßnahmen zurückgreifen müsste. Außerdem sei es ein Zeichen, dass die Stimmung selbst bei den Konservativen in Deutschland inzwischen eindeutig gegen das Freihandelsabkommen sei, da die Leute hierzulande kein Vertrauen in US-Umweltstandards hätten.
Humanitäre Katastrophe in der Ostukraine. Medienberichten zufolge gab es dieser Tage bei Kämpfen erneut Dutzende Tote. Gestern stellte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko seinen Friedensplan vor, der aber bei Regierungsgegnern im Osten des Landes und auch in Moskau auf heftige Kritik stieß. Denn Poroschenko hatte zu der heutigen Beratung Vertreter der Separatisten ausdrücklich nicht eingeladen. Gegen die sogenannten Antiterroreinsätze der Regierung im Osten des Landes regt sich mehr und mehr Widerstand in der Bevölkerung. Mehrere tausend Bergarbeiter demonstrierten gestern in Donetsk gegen Krieg und NATO. Für die nächsten Tage, wann genau ist unklar, hatte der Präsident eine einseitige Feuerpause angekündigt, welche dazu dienen soll, Zitat, die ungesetzlichen Einheiten zu entwaffnen und Militante nach Russland abziehen zu lassen. Die USA drohen derweil Russland weiterhin mit Sanktionen und der russische Präsident Putin verleiht Auszeichnungen an Landsleute für Rückführung der Krim.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befindet die Türkei für schuldig. Vergangenen Dienstag, den 17. Juni, ordnete das Gericht in Straßburg eine Strafe von 27.000 Euro für die Türkei an. Der Besitzer einer Zeitung hatte den Staat verklagt, nachdem nationale Gerichte sie 2008 und 2009 in 6 Fällen zu Geldbußen wegen Berichten über die kurdische Arbeiterpartei PKK verdonnert hatte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befand, dass in allen 6 Fällen eine Verletzung von Artikel 10 die Meinungsfreiheit Artikel 6, dem Recht auf einen freien Prozess der Europäischen Menschenrechtskonvention vorläge.
Thank you.
In diesem Griechenland, vor fast genau 70 Jahren, am 10. Juni 1944, haben SS-Männer 218 Menschen ermordet. Dafür wurde im Jahr 2000 Deutschland im Griechenland rechtskräftig zu rund 28 Millionen Euro Entschädigung an Opferangehörige verurteilt worden. Deutschland bezahlte bis heute nichts. Ein Interview von Johanna mit Martin Klinkner vom Arbeitskreis Cistomo über den Stand der Gerichtsverhandlung.
Der Rechtsweg ist abgeschlossen, verkündete der deutsche Bundespräsident Gauck bei seinem diesjährigen Griechenlandbesuch. Hintergrund war das Thema der Entschädigungsforderungen griechischer Opfer für deutsche NS-Verbrechen. Deutsche Truppen hatten in Griechenland zahlreiche Massaker an der Zivilbevölkerung verübt, die bis heute ungesühnt geblieben sind. Eines davon fand in Distomo statt, wo vor fast genau 70 Jahren, am 10. Juni 1944, SS-Männer 218 Menschen ermordeten. Deutschland war dafür im Jahr 2000 in Griechenland rechtskräftig zu rund 28 Millionen Euro Entschädigung an Opferangehörige verurteilt worden. Deutschland jedoch zahlte nicht und eine Vollstreckung des Urteils in Griechenland verhinderte die damalige rot-grüne Bundesregierung durch politischen Druck. Schließlich war Griechenland damals gerade auf dem Weg in die Eurozone. Dass Gauck die Frage auch dieses Jahr noch so ungerührt abwimmeln konnte, liegt an einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag von 2012. Der IGH beschloss damals, dass Deutschland durch seine Staatenimmunität vor Entschädigungsklagen ausländischer Opfer geschützt sei. Doch es ist nicht wahr, dass die rechtlichen Auseinandersetzungen damit beendet wären. Am 10. Juni verhandelte das Oberlandesgericht Florenz die Frage, ob das Distomo-Urteil gegen Deutschland nun tatsächlich nicht mehr vollstreckt werden kann. Wir sprachen über die Verhandlungen mit Martin Klingner vom Arbeitskreis Distomo, der die Opferangehörigen seit vielen Jahren solidarisch unterstützt. Zunächst fragten wir ihn, warum die rechtliche Auseinandersetzung nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs überhaupt noch weitergehen kann.
Die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs bindet den italienischen Staat. Das heißt, Italien musste in irgendeiner Form dieses Urteil umsetzen. Mhm. Hat es auch getan. Es hat nämlich ein Gesetz erlassen, in dem steht in etwa drin, dass laufende Prozesse, also jetzt nicht im Fall Distomo, sondern insbesondere im Fall ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die auch auf Entschädigung klagen, dass diese Prozesse zu stoppen sind und die Gerichte darüber nicht mehr verhandeln dürfen. Das ist das eine. Und das zweite, dass die rechtskräftigen Entscheidungen, und das betrifft den Fall Distomo, nicht automatisch außer Kraft gesetzt werden, sondern dass ermöglicht wird, dass ein Wiederaufnahmeverfahren in Italien geführt wird vor italienischen Gerichten. Und dieses Wiederaufnahmeverfahren betreibt die deutsche Seite zurzeit. Und über die Wiederaufnahme und das Ziel der deutschen Regierung, das Urteil des Kassationshofs in Rom, das die Vollstreckung in Italien ermöglicht, um dieses aufheben zu lassen. Darum ging es bei der Verhandlung am 10. Juni in Florenz.
Wie ist der Verhandlungstag verlaufen?
Er ist eigentlich so verlaufen, wie wir uns das in etwa erhofft hatten. Das Gericht hat nämlich gesagt, wir vertagen uns, weil wir erwarten, dass das italienische Verfassungsgericht vorher noch in dieser Angelegenheit entscheidet. Das italienische Verfassungsgericht soll darüber entscheiden, ob der Spruch des Internationalen Gerichtshofs und das entsprechende Gesetz, das Italien erlassen hat, mit italienischem Verfassungsrecht in Einklang steht. Das heißt, das italienische Verfassungsgericht wird die Fragen prüfen, die der Internationale Gerichtshof nicht geprüft hat. Nämlich inwieweit das Recht des Staates Einschränkungen erfahren muss durch die Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Der IGH hat sich nur mit zwischenstaatlichem Recht befasst und es hat völlig die Rechte und Ansprüche der Individuen außer Acht gelassen. Und das italienische Verfassungsgericht soll genau diese Frage prüfen, nämlich wie ist es denn mit den Menschen, die von Kriegsverbrechen betroffen sind? Haben die keine Möglichkeit, vor die ordentlichen Gerichte zu gehen? Haben die keine Möglichkeit, gerichtlich erstrittene Titel, wie im Fall Distomo, dann auch durchsetzen zu können? Das sind alles Fragen, die mit grundsätzlichen Prinzipien eines Rechtsstaats zu tun haben. Nämlich hat die Bürgerin eine Möglichkeit, zu ihrem Recht zu kommen? Hat sie eine Möglichkeit, ihre eigentumsähnlichen Rechte durchsetzen zu können? Und ist das mit der Menschenwürde in Einklang zu bringen, wenn diese Möglichkeit nicht besteht.
Nun ist ja in all diesen Fällen ein großer Zeitdruck zu beobachten. Die überlebenden Opfer und auch die Opferangehörigen werden immer älter. In welchem Zeitraum ist denn mit einer Entscheidung des italienischen Verfassungsgerichts zu rechnen?
Das Oberlandesgericht Florenz hat sich auf einen Termin Ende November 2015 vertagt. Ich nehme mal an, dass das nicht ganz zufällig war, sondern dass zu erwarten steht, dass im nächsten Jahr eine Entscheidung des Verfassungsgerichts kommen wird. Es ist natürlich richtig, die Überlebenden sind teilweise schon in höherem Alter und es sind tatsächlich auch schon Einzelne verstorben, seit dieser Prozess angelaufen ist. Aber damit erledigt sich die Sache nicht, weil die jeweiligen dann folgenden Angehörigen in diese Rechtsposition auch eintreten. Trotzdem wäre es natürlich wichtig, dass Menschen, die dieses Massaker erlebt und überlebt haben, noch in irgendeiner Weise davon profitieren, falls diese Ansprüche dann letztlich doch noch durchgesetzt werden.
Du hast jetzt gesagt, Deutschland strebt zurzeit die Wiederaufnahme der Verfahren um Vollstreckung der verschiedenen Entschädigungsurteile an. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch noch verschiedene andere Verfahren über diverse NS-Verbrechen in Griechenland, aber auch in Italien, die an italienischen Gerichten entschieden wurden und nun wieder aufgenommen werden könnten. Ruhen die dann alle bis zu diesem Verfassungsgerichtsurteil oder ist das jetzt nur im Fall von Distomo bindend?
Also ursprünglich hat ein anderes Gericht in einem Fall, wo es um die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern ging, entschieden, dass es eine Vorlage an das Verfassungsgericht gibt. Wie die einzelnen Gerichte jetzt damit umgehen, das ist unterschiedlich. Aber ich denke, es wird die Tendenz sein, dass in allen Verfahren wahrscheinlich ausgesetzt wird und auf diese Entscheidung des Verfassungsgerichts gewartet wird. Es gibt möglicherweise trotz dieses laufenden Verfahrens die Möglichkeit, weiter in deutsches Eigentum zu vollstrecken. Darüber wiederum entscheiden dann noch andere Gerichte in Italien. Und ob die das dann auch aussetzen werden oder nicht, das wird sich in den nächsten Monaten erweisen. Also der Anwaltskollege Joachim Lau, der betreibt weiterhin auch die unmittelbare Vollstreckung. Die Bundesregierung wird sicher alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um das weiterhin zu verhindern, dass das passiert. Aber es ist durchaus möglich. Aber wegweisend und entscheidend in diesem Fall wird dann letztlich die Entscheidung des Verfassungsgerichts sein.
Dieses Urteil wurde ja nicht vollstreckt. Zum einen, weil Deutschland erstmal gar nicht gezahlt hat und dann, weil Deutschland auch politischen Druck auf Griechenland ausgeübt hat. Dieser Druck ist noch immer aktiv, ist noch immer aufrecht, sodass die Verhandlungen über die Vollstreckung also nicht in Griechenland geführt werden konnten? Oder wie ist es zu verstehen, dass die Verhandlungen jetzt in Florenz angesetzt war?
Es ist tatsächlich so, dass ohne die Zustimmung des Justizministers nichts geht. Das ist alles juristisch durchgeprüft worden und die griechische Regierung hat auch die letzten Jahre keine ernsthaften Versuche unternommen, diese Vollstreckung zu ermöglichen. Sie ist immer vor dem Druck Deutschlands zurückgewichen. Und angesichts dieser Umstände ist dann der damalige Anwalt Yannis Tamoulis aus Athen nach Italien gegangen und wir haben das in einem größeren Kreis von Juristinnen und Juristen diskutiert und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass es sinnvoll wäre, die Vollstreckung in Italien gegen deutsches Eigentum zu versuchen. Der Rechtsanwalt dort, Dr. Joachim Lau, hat es tatsächlich geschafft, bis zum obersten Gerichtshof Italiens eine Entscheidung zu erreichen, dass dieses griechische Urteil in Italien gegen deutsches Eigentum vollstreckt werden darf. Die juristische Kernauseinandersetzung findet derzeit in Italien statt, was aber nicht heißt, dass nicht auch in Griechenland wieder weitergehen könnte. Es ist nach wie vor eben so, dass die fehlende Zustimmung des Justizministers dazu führt, dass in Griechenland nicht vollstreckt werden kann. Es könnte sich natürlich, mit Fragezeichen etwas ändern, wenn es einen Regierungswechsel in Griechenland gibt, der jetzt nicht mehr so unwahrscheinlich ist. Dann könnte eine neue politische Konstellation entstehen und dadurch vielleicht auch eine andere Option eröffnet werden. Also sprich, wenn es eine Linksregierung in Griechenland irgendwann in den nächsten 2 Jahren geben wird, könnte das Feld nochmal neu eröffnet werden. Außerdem wird in Griechenland zurzeit darüber diskutiert, ob vielleicht neue Verfahren angestrengt werden. Das ist aber alles noch nicht entschieden. Aber das könnte durchaus sein, dass das in den nächsten 1-2 Jahren noch passieren wird, dass ein erneuter Versuch unternommen wird, auch in Griechenland vor griechischen Gerichten die Rechte der Bürgerinnen und Bürger durchzusetzen.
We'll be right back.
Anlässlich des Christopher Street Days am kommenden Wochenende in Berlin wurde heute um 11 Uhr die Regenbogenflagge vor dem Neuköllner Rathaus gehisst. Die Aktion wurde initiiert vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg und gehört zu den zahlreichen CSD-Veranstaltungen in diesem Sommer. Wir berichten darüber. Bunt und politisch. Christopher Street Day Veranstaltungen europaweit wollen ein Zeichen setzen. Für manche Außenstehende sind die Christopher Street Day Paraden, kurz CSD, einfach ein Haufen lustiger Leute, die durch die Straßen mit ihren bunten Kostümen und Wagen laufen. Doch eigentlich erinnern die CSD-Veranstaltungen an den ersten homosexuellen Aufstand gegen die Gewalt des Staates durch die Polizei. Es war 28. Juni 1969 in der Kneipe Stonewall in New York. Fast 50 Jahre später ist die LGBTI-Bewegung stärker geworden. Aber es gibt immer noch viele Gründe zu kämpfen für mehr Rechte und gegen die Diskriminierung der Homosexuellen. In Deutschland gibt es CSD-Events seit 1979. Alles fängt in Bremen und Berlin an. Weltweit wird die CSD groß gefeiert mit Veranstaltungen, die übers ganze Jahr verteilt sind. Anfang Mai in Brasilien zum Beispiel zogen LGBTI-Gruppen durch die Straßen São Paulos, um das Recht auf neue Dokumente nach einer Geschlechtsumwandlung OP zu fordern. Heute in Berlin wurde die Regenbogenflagge am Rathaus Neukölln gehisst. In der Hauptstadt werden seit 2008 im Juni Regenbogenflaggen in allen 12 Rathäusern gehisst. Die Regenbogenflaggen in Berlin sollen mehr Respekt gegenüber Schwulen und Lesben zeigen. Die Aktion wurde initiiert vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, LSVD, und gehört zu einem breiten Veranstaltungskalender, der Ende Mai angefangen hat, wie Jörg Steinert vom LSVD erklärt.
Ja, wir freuen uns sehr als Lesben- und Schwulenverband, dass wir in Neukölln heute die Regenbogenflagge hissen. Wir setzen damit ein Zeichen, dass Berlin eine liberale Stadt ist, dass alle Menschen willkommen sind, unabhängig von ihrer sexuellen Identität. Die Regenbogenflagge steht für die Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Menschen, die eben von der heterosexuellen Norm abweichen. Ja, und diese Menschen sind alle herzlich willkommen und wir setzen damit ein schönes Zeichen in allen Berliner Bezirken, so auch in Neukölln. Ja, unser Ziel ist es, dass Lesben und Schwule gleichberechtigt behandelt werden, nicht diskriminiert werden. Und dafür schaffen wir einfach verschiedene Angebote. Bei den Respect Games begegnen sich Jugendliche beim Fußballspielen, heterosexuelle Mannschaften, Mannschaften von lesbisch-schwulen Projekten. Und durch die sportliche Begegnung sollen Vorurteile abgebaut werden. Soll man ins Gespräch kommen, soll man merken, dass lesbische und schwule Jugendliche auch nicht anders sind, dass sie einfach genauso respektiert werden wollen. Und so gibt es eben auch Angebote wie das lesbisch-schwule Stadtfest, das am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, wo über 400.000 Menschen nach Berlin kommen und auf diesem Stadtfest feiern. Und da werden die Beratungsangebote transparent gemacht. Da werden Fragen beantwortet, da wird gefeiert, da tauscht man sich aus und man zeigt sich und sagt, ihr seid willkommen. Und wir als Lesben- und Schwulenverband achten natürlich auch darauf, dass die Parteien ihren Beitrag leisten. Und da finden wir es gut, dass sich vor allem die lesbisch-schwulen Organisationen der Parteien bei dem Stadtfest präsentieren. Ja, und die Veränderungen auch innerhalb ihrer eigenen Parteien vorantreiben.
Wie in Oldenburg, Brühl, Graz in Österreich und Lissabon in Portugal findet die Christoph Street Day Parade in Berlin dieses Wochenende am 21. Juni statt. Und morgen, 20. Juni, unter dem Namen Euro Pride in Oslo, Norwegen, fängt eine 9-tägige CSD-Veranstaltungsreihe an. Zurück nach Deutschland. In Freiburg wird Christopher Street Day vom 11. bis 13. Juli zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder gefeiert. Monika vom Event-Organisationsteam freut sich darauf, genauso viele politische Veranstaltungen wie Partys anbieten zu können.
Ja, also wir haben auch am 11.7. findet natürlich in der Universität ein eine Podiumsdiskussion mit den ansässigen Politikern hier in Freiburg statt. Und dabei geht es halt um die Themen wie den Bildungsplan oder die zunehmende Homophobie in Europa und das Wachsen der Rechten in Europa, was natürlich auch eine sehr große Gefahr für uns jetzt betrifft, ja, zum Beispiel homophobische Tendenzen und so weiter. Also die Entwicklung, dass immer mehr Homophobie gibt, hat zugenommen in den letzten Jahren und da müssen wir sichtbares Zeichen setzen, um dem entgegenzutreten. Und das wird natürlich alles auf der Podiumsdiskussion am 11.07. natürlich unter Publikum besprochen und ja, alle dazu eingeladen. Und dann wird natürlich auch während der Parade wird natürlich auch zwischendrin mal ein Stopp sein, wo natürlich die politischen Forderungen von ganzen Teilnehmern, wie jetzt zum Beispiel Transsexualität oder homosexuelle Themen natürlich zur Geltung kommen und natürlich an der Abschlusskundgebung auch. Und am Sonntag findet auch nochmal ein Fest statt im Park und dort werden auch nochmal Infostände und politische Themen zum Tragen kommen.
Das weltweit letzte Christopher Street Day Event findet vom 27. bis 30. November in Köln statt unter dem Namen Bear Pride Cologne. Ja, und das war Focus Europa Magazin vom Donnerstag, dem 19. Juni 2014. Verantwortlich für die Sendung war Valeria. Die GEMA-freie Musik von heute war vom Flex Blue.
Das war Focus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.